Klick! Ginger und Victor saßen an einem Ecktisch in der geflickten Trommel. Schließlich sagte die junge Frau,
»Es waren gute Hunde?«
»Ja«, murmelte Victor geistesabwesend.
»Morrie und Rock haben eine Ewigkeit lang im Schutt gegraben. Sie meinten, dort unten gibt's viele Keller und so.«
»Ja.«
»Vielleicht sollten wir ihnen eine Art Denkmal errichten.«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Victor. »Ich meine, denk nur daran, was Hunde mit Denkmälern und Statuen anstellen. Möglicherweise gehört es zu Hollywood, dass Hunde sterben. Keine Ahnung.«
Gingers Zeigefinger folgte den Konturen eines Astlochs im Tisch.
»Jetzt ist alles vorbei«, meinte sie. »Das stimmt doch, oder? Es gibt kein Hollywood mehr. Es ist alles vorbei.«
»Ja.«
»Der Patrizier und die Zauberer lassen nicht zu, dass weitere Streifen gedreht werden. In dieser Hinsicht hat sich Lord Vetinari ziemlich klar ausgedrückt.«
»Ich bezweifle, ob jetzt noch jemand auf den Gedanken käme, bewegliche Bilder an eine Leinwand zu werfen«, entgegnete Victor. »Wer wird sich nun an Hollywood erinnern?«
»Wie bitte?«
»Jene alten Priester kleideten die ganze Angelegenheit ins Gewand einer Religion. Sie vergaßen, worum es wirklich ging. Wie dem auch sei, Feuer und Gesänge sind überhaupt nicht nötig. Man muss sich nur an Hollywood erinnern. Wir brauchen jemanden, der sich gut an Hollywood erinnert.«
»Ja«, Ginger lächelte, »wir brauchen 1000 Elefanten.«
Victor lachte. »Armer alter Schnapper, er hat sie nie bekommen.« Ginger schob ein Stück Kartoffel auf ihrem Teller hin und her. Sie dachte an etwas, und ihre Gedanken drehten sich jedenfalls um nichts Kulinarisches.
»Aber es war etwas Großartiges, nicht?« entfuhr es ihr plötzlich. »Waren wir nicht an einer herrlichen Sache beteiligt?«
»Ja.«
»Die Leute fanden Gefallen daran, stimmt's?«
»Oh ja«, bestätigte Victor ernst.
»Ich meine, wir haben etwas Einzigartiges in die Welt gebracht.«
»Und ob?«
»Das meine ich nicht«, betonte Ginger,
»und
eigentlich steckt gar nicht so viel dahinter, eine Leinwandgöttin zu sein. Ich habe es mir immer anders vorgestellt.«
»Ja«, Ginger seufzte,
»keine Hollywood-Magie mehr.
Vielleicht ist noch etwas von ihr übrig.«
»Wo?«
»Hier und dort. Sucht vermutlich nach Möglichkeiten, sich zu verbrauchen.«
Ginger starrte in ihr Glas.
»Was hast du jetzt vor?«, fragte sie.
»Weiß nicht. Und du?«
»Ich schätze, mich erwartet wieder das Leben auf dem Bauernhof.«
»Wieso?«
»Hollywood war meine große Chance. In Ankh-Morpork gibt es nicht viele Jobs für Frauen, zumindest keine, die mich interessieren«,
fügte sie hinzu.
»Nun, ich habe 3 Heiratsanträge bekommen von ziemlich wichtigen Männern.«
»Tatsächlich? Warum?«
Ginger runzelte die Stirn.
»Hey, ich bin keineswegs unattraktiv.«
»Das wollte ich damit nicht sagen«, versicherte Victor hastig.
»Ich schätze, wenn man ein reicher Kaufmann ist, so möchte man gern eine berühmte Gattin, um sich mit ihr zu schmücken.«
Ginger senkte den Kopf.
»Frau Kosmopolit hat mich gefragt, ob sie einen von denen bekommen kann, die ich nicht möchte. Ich habe mich bereit erklärt, ihr alle 3 zu überlassen.«
»Mir ist es auch immer so ergangen, wenn ich eine Wahl treffen musste«, sagte Victor und wirkte nicht mehr ganz so kummervoll.
»Ja? Nun, wenn ich vor einer solchen Wahl stehe, dann verzichte ich lieber darauf, irgendetwas zu wählen. Was kann man schon sein, nachdem man alles gewesen ist, und zwar in maximaler Größe?«
»Nichts«, brummte Victor.
»Wer weiß schon, was das für ein Gefühl ist?«
»Abgesehen von uns beiden.«
»Ja.«
»Ja.«
Ginger lächelte. Victor musterte sie erstaunt. Zum ersten Mal hielt er in ihrem Gesicht vergeblich nach Trotz, Ärger, Sorge oder Hollywood-Schminke Ausschau.
»Kopf hoch«, sagte sie. »Morgen beginnt ein neuer Tag.« Klick!
Dumpfes Donnern in der Ferne weckte Feldwebel Colonne von Ankh-Morpork's Stadtwache aus seinem friedlichen Schlummer im Wachhaus am Haupttor. Eine Staubwolke reichte von Horizont zu Horizont, und eine Zeit lang beobachtete er sie nachdenklich. Sie wuchs, und schließlich spie sie einen dunkelhäutigen jungen Mann aus, der auf einem Elefanten ritt. Das Tier trabte über die Straße zum Tor und verharrte vor der Stadtmauer. Unterdessen stellte Colonne fest, dass die Staubwolke am Horizont auch weiterhin anschwoll. Der Junge auf dem Elefanten hob die Hände trichterförmig vor den Mund und rief,
»Kannst du mir den Weg nach Hollywood zeigen?«
»Hollywood gibt's nicht mehr, wie ich gehört habe«, antwortete der Feldwebel.
Der Junge überlegte und blickte auf einen Zettel. Dann sagte er,
»Kennst du einen gewissen T-M-S-I-D-R, Schnapper?«
Colon wiederholte die Initialen leise.
»Meinst du Ruin?«
vergewisserte er sich.
»Treibe mich selbst in den Ruin, Schnapper. Ist er da?«
Feldwebel Colon drehte den Kopf und starrte über die Stadt hinweg.
»Ich seh mal nach«, bot er sich an. »Wen soll ich melden?« »Wir haben eine Lieferung für ihn, per Nachname.«
»Per Nachname?« Colon beobachtete die riesige Wolke.
»Bringst du Pakete?« »Nein, keine Pakete.«
Breite graue Stirnen zeigten sich im wogenden Staub. Darüber hinaus nahm Colon nun jenen charakteristischen Geruch wahr, der entsteht, wenn 1000 Elefanten tagelang ihr Futter auf Kohlfeldern gesucht hatten.
»Warte hier«, wandte er sich an den Jungen, »bin gleich wieder da.«
Colon kehrte ins Wachhaus zurück und rüttelte an Korporal Nobs Schulter. Derzeit bildete er die zweite Hälfte jener tapferen Streitmacht, die unablässig die Sicherheit der Stadt gewährleistete.
»Was denn los? Hast du heute Morgen schon Ruin Schnapper gesehen, Nobby?«
»Ja, auf der leichten Straße habe eins seiner Jumbo-Überraschungswürstchen probiert. Er verkauft wieder Würstchen? Bleibt ihm wohl gar keine andere Wahl. Hat sein ganzes Geld verloren. Worum geht's?«
»Wirf mal einen Blick nach draußen«, sagte Colon im Plauderton.
Nobby warf einen Blick nach draußen.
»Sieht nach etwa 1000 Elefanten aus, nicht wahr, Feldwebel?«
»Ja, etwa 1000. Ich habe mich also nicht verschätzt. Der Bursche dort unten meint, Schnapper hat sie bestellt«, sagte Colon. »Meine Güte, offenbar will Ruin ganz groß ins Geschäft mit den Jumbo-Würstchen einsteigen.«
Die beiden Stadtwächter sahen sich an. Nobby grinste hämisch.
»Oh, ich bitte dich, darf ich es ihm sagen?«
Klick. Thomas Silberfisch, Alchemist und gescheiterter Produzent von beweglichen Bildern, rührte im Inhalt eines Schmelztiegels und seufzte wehmütig. Viel Gold war in Hollywood zurückgeblieben, für jene, die den Mut hatten, danach zu graben. Wem es an solcher Kühnheit mangelte und Silberfisch zögerte nicht, sich selbst auf die Liste dieser Personen zu setzen, musste zu den üblichen Methoden greifen, um Reichtum anzustreben. Gemeint ist hier das Versuch- und Irrtumverfahren bzw. die immer wieder ohne das erhoffte Ergebnis ausprobieren Technik. Silberfisch war zu Hause und setzte die experimentelle Arbeit an der Stelle fort, wo er sie unterbrochen hatte.
»Nun?«
fragte Peewee, der dem Alchemisten verständnisvoll Gesellschaft leistete.
»Das Zeug glänzt silbrig«, sagte Silberfisch skeptisch. »Es ist eine Art Metall. Und schwerer als Blei. Um es zu erhalten, muss man eine Tonne Erz schmelzen. Komisch, diesmal dachte ich, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich bin davon überzeugt gewesen, dass uns allen eine neue, wundervolle Zukunft bevorsteht.«
»Wie willst du es nennen?« fragte Peewee.
»Keine Ahnung«, erwiderte der Alchemist. »Wahrscheinlich lohnt es sich nicht einmal, diesem etwas einen Namen zu geben.«
»Ankh-Morpork-Stoff«, schlug Peewee vor. »Silberfischium. Kein Bleium? Zu nichts Nutzium wäre besser geeignet«,
murmelte Silberfisch. »Ich habe bereits beschlossen, die gegenwärtigen Versuche einzustellen und mich mit vernünftigeren Dingen zu befassen.« Peewee spähte in den Schmelztiegel.
»Es macht doch nicht Bumm, oder?« erkundigte er sich.
Silberfisch bedachte ihn mit einem bitterbösen Blick.
»Dies hier? Wie kommst du denn darauf?«